Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, heute geht es um das zweite Sendschreiben in der Offenbarung, das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Und das passt, die Bibel passt immer, gerade zur aktuellen Situation, das ist gar keine Frage, aber dieses Sendschreiben an Smyrna passt in mehr als einer Hinsicht, wie ihr merken werdet, auch sehr zu unserer aktuellen Situation, also ich meine jetzt zur Situation in Europa und überhaupt auch in der Welt, weniger zu der unserer Gemeinde. Hier kommt gleich der Text. Es ist ja ein sehr kurzes Schreiben und ich lese es deswegen jetzt zu Beginn auch nochmal vor. Das ist er nicht. Also Offenbarung 2, Vers 8, da geht das los. Ich lese jetzt die Übersetzung aus der Gute-Nachricht-Bibel. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, so spricht er, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr unterdrückt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne auch die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören zur Synagoge des Satans. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werden sie euch verfolgen. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, wird der zweite und endgültige Tod nichts anhaben. Es ist, wie gesagt, ein kurzes Schreiben und dennoch enthält es in sehr komprimierter Form die Essenz des christlichen Glaubens. Es beginnt, wie in biblischen Briefen üblich, mit der Vorstellung des Schreibers. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Das ist Jesus Christus. So offenbart er sich auch schon im ersten Kapitel der Offenbarung, als Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat und angesichts der Herrlichkeit des nahenden Herrn Jesus Christus in Ohnmacht fällt. Da heißt es, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Zeitspanne von Ewigkeit zu Ewigkeit entspricht der Selbstbezeichnung als der Erste und der Letzte. Jesus in der heiligen Dreieinigkeit war immer und wird immer sein. Es gibt einen oft wiederholten Vers in den Tageszeitengebeten, der heißt, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Erste und der Letzte, das ist unser Herr Jesus Christus in der heiligen Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der zweite Teil der Vorstellung, sowohl in Offenbarung 1 als auch im Brief an Smyrna, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, umspannt den Zeitraum von Karfreitag bis Ostersonntag. Von Karfreitag bis Ostern, dieses Begriffspaar, das Tod und Leben bedeutet, bringt den Weg der Gemeinde Smyrna in einen Zusammenhang mit dem Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Was ist zur Gemeinde in Smyrna eigentlich zu sagen? Sie bot zum Zeitpunkt des Sendschreibens einen eher jämmerlichen Eindruck, ein armseliges Bild und das im Gegensatz zu der prosperierenden und reichen Stadt Smyrna. Das ist heute die türkische Großstadt Izmir am Ägäischen Meer und die lag damals in der römischen Provinz Asien und war eine Hafen- und Handelsstadt. Sie war für ihre Schönheit und für ihre großartige Architektur bekannt und hatte ein fruchtbares Hinterland, sodass sie also eine der wohlhabendsten Städte Kleinasiens war und in der Nähe von Ephesus übrigens lag. Von dort erreichte sie wahrscheinlich auch die Verkündigung des Evangeliums. Paulus predigte dort im Lehrsaal eines Griechen, nachdem er aus der Synagoge geworfen worden war, wegen seiner Lehre vom Heiligen Geist. Und er predigte 2 Jahre lang täglich, sodass, wie es in der Apostelgeschichte heißt, alle, in der Provinz Asien Juden und Griechen die Botschaft Gottes hörten. Im Wirtschaftsleben der Stadt gab es viele einflussreiche, also ich sage jetzt mal klassische Juden, also viele einflussreiche Juden, die damals bis in die Zeit von Kaiser Konstantin hinein die Christen in der Stadt verfolgten. Und darauf bezieht sich auch das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Im Gegensatz zwischen der inzwischen wohlhabenden, wirtschaftlich starken und schönen Stadt Smyrna zu der bedrängten und unterdrückten Gemeinde stellte das, also dieser Gegensatz stellte eine permanente Anfechtung für diese Gemeinde dar, spiegelte sich doch so kaum die Macht und Größe Gottes äußerlich wider. Im Gegenteil, die Gemeinde und ihre Mitglieder werden sich in permanenter Gefahr befunden haben. Paulus beschreibt im Römerbrief 8,36 allgemein über die Gemeinden in der Zeit: Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht, weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind, das ist wahrlich keine gute Aussicht. Aber es kann wohl Gottes Wille sein, seine Schäfchen in solche Situationen zu bringen, so wie es die Gemeinde in Smyrna offensichtlich war. Es gab keinen Tadel im Sendschreiben, also die haben nichts falsch gemacht und das ist sehr wichtig. Aber dennoch, eine kleine und kaum einflussreiche Gemeinde in einer großen und reichen, international vernetzten Stadt, ist das ein Bild des mächtigen Gottes? Nun wird aber im Sendschreiben ihr Erscheinungsbild in Verbindung mit dem Herrn selbst gebracht, und zwar in seiner Zeit von Karfreitag bis Ostern. Darin liegt ein großer Trost für die Gemeinde, die von einem Heer von Feinden umgeben ist. Es wird so zugleich eine Perspektive aufgetan. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und so wird es dir ergehen, könnte man frei hinzufügen. Das spricht Jesus der Gemeinde in Smyrna zu. Dafür spricht auch, dass es, wie ich eben sagte, keinen Tadel für die Gemeinde in Smyrna gibt. Was eine Ausnahme in den Sendschreiben ist. Also es gibt noch eine weitere, wo kein Tadel drin ist. Aber gibt es denn Lob in diesem Sendschreiben? Davon ist zunächst nicht zu bemerken, auch wenn der Tenor des Schreibens schon so ist, dass man das Gefühl bekommt, dass sich der Herr dieser Gemeinde zuneigt. Jesus erwähnt ihre irdische Armut, aber versichert sie ihres eigentlichen Reichtums. Aber die Gemeinde scheint passiv zu sein. Ihre Stärke ist das Leiden oder besser gesagt das Erleiden. Und darin treu zu bleiben, fordert Jesus diese Gemeinde ja auch auf. Haltet in Treue durch. Er sagt, ich kenne deine Bedrängnis, beziehungsweise ich weiß, dass ihr unterdrückt werdet. Der hohe Herr, der König und Herrscher, als der Jesus zurückkommen wird, bekennt sich dazu. Ich weiß, ist die Kernaussage. Er war Mensch und er hat hier bei uns auf der gefallenen Erde gelitten. Er weiß, wie es ist, in Bedrängung zu sein und unterdrückt zu werden, und er versteht seine Gemeinde. Er denkt an die Nacht, in der auch er nicht wirken, sondern nur leiden konnte. Seine Feinde dagegen handelten. Jesus sagte zu den Häschern, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und Pontius Pilatus räumt da indirekt ein, dass dieser Macht über ihn hat, indem er sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Am Kreuz war er vollkommen immobilisiert. Nicht einmal die Hände konnte er zum Gebet falten. Aber er wirkte in seinem Leiden und durch sein Leiden. Letztendlich kann er ausrufen, es ist vollbracht. Dieses Leiden ist die Grundlage dafür, dass die auf ewig erlöst sind, die dem Herrn nachfolgen, an ihn glauben und infolgedessen tun, was er sagt. Ein kraftvolles Leiden, die mächtigste Wirkung, die Jesus entfaltet hat. Und diese Leidensfähigkeit, die Passion zu überstehen, spricht der Herr dieser Gemeinde im Sendschreiben zu. Er zieht sie sozusagen an sich oder er setzt sie neben sich, und das ist mehr als ein großes Lob. Es gibt Ereignisse im Leben Jesu Christi, die der Charakteristik der Gemeinde in Smyrna ähneln. Das sind die Lästerungen, die ihm und ihr galten, die Drangsale und die Armut. Die lästern sagen, sagen zum Beispiel, sie seien Juden, wie es im Sendbrief steht, beziehungsweise sie geben sich als Angehörige des Gottesvolkes aus. Aber das sind sie nicht wirklich, sagt Jesus, sondern sie gehören zur Synagoge, beziehungsweise zur Versammlung Satans. Ein erschreckender Begriff. Aber was bedeutet denn das Lästern? Es geht nicht um harmlose Frotzeleien. Es geht nicht um scherzhafte Bemerkungen oder so. Es geht um das Verhältnis zu Jesus Christus, den man bezeugen kann oder verlästern. Wer ihn selbst oder seine Bekenner verlästert, betreibt letztendlich das Werk Satans. In der Offenbarung ist das der Drache. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und festhalten an dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Das ist die Gemeinde in Smyrna, die aushält. Und das war Jesus Christus selbst, als er verspottet und geschlagen wurde oder einer der Übeltäter am Kreuz ihn fragte, ob er nicht der Christus sei, der sich ja wohl selbst und ihm helfen könnte. Manche, die am Kreuz vorübergingen, spotteten, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Es ist die Herrschaft des Lammes, die durch diese Lästerung bewusst und voller Hohn zurückgewiesen wird, des Lammes in Jesus Christus. Das ist ein typisches Verhalten des Widersachers. Solchen und ähnlichen Schmähungen war die Gemeinde in Smyrna, eine kleine und arme Gemeinde in einer reichen Stadt, wie gesagt, ausgesetzt. Wenn sie zum Beispiel gefragt wurde, warum sie doch so arm und ohne Einfluss ist, wenn sie ihren Gott und den Messias auf ihrer Seite haben, dann müssten sie doch groß, reich und einflussreich sein. Jesus sagt ja zu ihnen, ich weiß, dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Die Wirklichkeit sind die Schätze bei Gott, zu denen er redet. Sammelt keine Schätze hier auf Erden, sammelt lieber Schätze bei Gott, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Er selbst folgte seinem Rat ja auch selber. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, also um unseretwillen, auf dass ihr, also wir, durch seine Armut reich würdet. Auf das Lob, das Jesus der Gemeinde gibt, folgt das Mahnwort, das zugleich Leiden ankündigt und eine Verheißung enthält. Es beginnt mit fürchte dich nicht, beziehungsweise hab keine Angst, und zwar vor den Dingen, die die Gemeinde noch erleiden muss. Das erinnert wieder an die Passion Christi, an Jesu Leiden. Die Gemeinde in Smyrna wird ihm folgen, das prophezeit er ihr. Er schreibt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Der Teufel tut es. Die Verfolger der Christen selbst sind Verführte. Mit der Drangsal soll die Treue der Gemeinde auf die Probe gestellt werden, überprüft werden. Auch damit, das ist also für die Gemeinde in Smyrna jetzt nicht neu, sie folgt auch damit Jesus Christus, der gleichfalls solchen Proben unterworfen wurde und dadurch, dass er selber gelitten hat und versucht worden ist, denen helfen kann, die versucht werden. Anders als Jesus, der diesen Weg allein gehen musste, denn niemand wachte bei ihm und mit ihm, ist dieser Weg für die Gemeinde schon gebahnt, schon beschritten worden, durch Jesus Christus selbst. Also wir gehen diesen Weg nicht allein, anders als er, der uns vorangegangen ist. Aber auch hier für die Gemeinde kann es natürlich der irdische Tod sein, den einzelne Gemeindemitglieder erleiden müssen. Deswegen haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet, sagt Jesus. Und das ist der Märtyrerhorizont, der über der Gemeinde von Smyrna, von den 7 Gemeinden, am stärksten aufgespannt wird. Und es folgt die Auferstehung für die, die durchhalten. Was mir nun während der Arbeit an der Predigt plötzlich einfiel und mich nicht wieder losließ, sind die 10 Tage, die Jesus Christus erwähnt. 10 Tage lang werden sie euch verfolgen. Und das entspricht der Naherwartung. Der Herr kommt bald und die, die heute noch Opfer ihrer Gesellschaft sind, werden in den Himmel eingehen. In den Visionen der Offenbarung wird ja einerseits die Weltgeschichte erzählt mit ihren ja doch satanischen Hintergründen, andererseits die himmlische Welt mit ihrer Herrlichkeit und wunderbaren Zukunft beschrieben, die in Kürze wirksam werden wird. Und davor steht das Martyrium, wenn die Gemeinde Jesu mit einer sich als absolut betrachtenden weltlichen politischen Herrschaft zusammenstößt. Und das Buch der Offenbarung soll nun die Gemeinde Jesu für diesen Zeitraum zurüsten und inmitten von Anfechtung und Druck mit der Zuversicht trösten, dass der Herr seine Verheißungen vollständig erfüllen wird. Vor vielen Jahren, als ich mit der, also anfing, mich mit der Offenbarung zu beschäftigen, ist schon sehr lange her, da hatte ich als erstes mal gelesen, dass die Offenbarung ein Buch der Verheißung und des Trostes ist, was mir dann, als ich da voranschritt in die Offenbarung, erstmal nicht so richtig klar wurde oder einfiel. Aber nachdem ich dann merkte, dass ja nichts anderes gesagt wird, also ihr könnt alles erleiden, ja, das ist erstmal nicht unbedingt ein Trost, ja, aber Gott wird nicht fern von euch sein in diesen Schritten. Jesus Christus hat diesen Schritt schon begangen, er ist uns vorangegangen und Gott wird bei uns sein und das ist der eigentliche Trost, ja, weil selbst Jesus war sich ja nicht ganz sicher und sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Das wäre ja dann bereits die Hölle. Also das wäre ja das Schlimmste, was also einem Christen letztendlich überhaupt allen Menschen passieren könnte. Und die Gewissheit, die durch diese Offenbarung verbreitet wird, dass egal was passiert, wenn wir treu sind, Jesus Christus bei uns sein wird und der Vater bei uns sein wird und der Heilige Geist, dass das der eigentliche Trost ist. Ja. Ja, aber zurück zu den 10 Tagen. Das könnte, ich bin jetzt kein Theologe und es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie die Geschichte dann letztendlich bis zur Erlösung vor sich geht. Aber mir ist so die Idee gekommen, diese 10 Tage der Bedrängnis, die sind ja nun noch, also für die Gemeinde in Smyrna, denn der Herr wird erst noch kommen. Und wir tun jetzt gut daran, vorbereitet zu sein, wie die klugen Jungfrauen im Gleichnis in der Bibel, die in Erwartung des Herrn, und darin stehen ja die Christen weltweit, Lampen und Öl mitnahmen, wenn es soweit ist, um dem Herrn auch in der Nacht entgegengehen zu können. Die törichten Jungfrauen dagegen hatten kein Öl, fanden den Weg nur schwer und riefen, als sie vor bereits verschlossenem Tor standen, Herr, Herr, mach uns auf. Der Herr aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und Jesus schließt dieses Gleichnis, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und diese Wachsamkeit ist natürlich die Aufgabe auch der Gemeinde, die Schäfchen zusammenzuhalten und zur Wachsamkeit zu ermahnen und sich gegenseitig eben halt zu ermahnen sozusagen. Bis das dann soweit ist, haben wir es auch wir haben es dann mit Bedrängung, Anfechtung, Verfolgung und Bestrafung bis hin zum Verlust unseres irdischen Lebens zu rechnen, ja, zu tun. Und wie ist das nun mit Smyrna? Wenn wir auf diese Stadt und ihre Gemeinde blicken, sehen wir praktisch in die biblischen 10 Jahre hinein, die vom Sendschreiben vergangen sind und die da prophezeit wurden. Smyrna heißt heute Izmir und liegt in der Türkei. Hat 4 Millionen Einwohner, Wolkenkratzer, einen Großflughafen. Und heute sollen sich eher vagen Angaben zufolge rund 1/3 der Bevölkerung zum Christentum bekennen. Es gibt mehrere große katholische Kathedralen und zumindest auch eine Baptistengemeinde habe ich gefunden. Ich nehme an, es gibt noch mehrere Freikirchen dort. Die Aufzählung erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte 2 Ereignisse nennen, die für die Leiden der christlichen Bevölkerung in diesen biblischen 10 Tagen stehen. Das ist erstens der Märtyrertod des Polykarp, 156 nach Christus, und zweitens die sogenannte kleinasiatische Katastrophe, ein Massaker an mehr als 50.000 Christen im Jahr 1922. Polykarp ist ein ehemaliger Schüler des Apostels Johannes, er ist 86 Jahre alt. Aufseher der Gemeinde in Smyrna, römische Soldaten kommen zu ihnen, um ihn zu verhaften. Er bewirtet sie und verweist auf Paulus' Satz, wenn nun dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Polykarp soll öffentlich hingerichtet werden, doch der römische Prokonsul versucht, ihn zum Abschwören zu überreden. Polykarp antwortete, dass er jahrzehntelang seinem Herrn diente und dieser ihm nie ein Leid getan hatte. Wie könnte ich meinen Herrn, König und Erlöser lästern? Der Prokonsul droht mit lebendiger Verbrennung. Darauf erwidert Polykarp, du drohst mit einem Feuer, das nach einer Stunde erlischt. Aber kennst du nicht das ewige Feuer des künftigen Gerichts, das auf die Gottlosen wartet? Schließlich stirbt Polykarp den Tod auf dem Scheiterhaufen. Das entsprach der Mahnung Jesu Christi im Sendbrief an Smyrna und dem Selbstverständnis der frühen Christen. Die Ernsthaftigkeit der frühen Christen, ihre Kompromisslosigkeit, sich nicht dem damaligen Zeitgeist anzupassen. Ihre Treue und ihr Gehorsam waren oft vorbildlich. Insofern sind sie für uns Vorbilder, auch wenn unser vordringliches Streben heutzutage nicht dem Opfertod gilt. Also auch für mich privat wäre es etwas, was ich mir tatsächlich nicht wünschen würde. Ja. Aber es kann geschehen und dann ist es gut, vorbereitet zu sein. Und das zweite Beispiel dreht sich dann weniger um einen bewusst in Kauf genommenen Opfertod, sondern um ein Massaker an Christen, hauptsächlich Griechen, aber auch Armenier, in Smyrna durch ihre türkischen Mitbürger. Das geschah innerhalb eines Krieges zwischen Griechenland und der Türkei, im Grunde von Griechenland initiiert, aber unklar, der am Ende zur Vertreibung von 1,3 Millionen Griechen aus dem Gebiet der neuen türkischen Republik führte. Die türkischen Truppen verhängten das Kriegsrecht in Smyrna und blieben neutral, aber dann begannen, wie gesagt, Mitbewohner mit der Plünderung armenischer und griechischer Geschäfte. Es kam zu Schutzwechseln, Tausende starben bei dem Versuch, im Hafen auf Boote zu gelangen. Und eine halbe Million Christen sollen sich an den Kaianlagen gedrängt haben, aber erst zwei Wochen später, nachdem, wie gesagt, rund 50.000 Menschen getötet worden waren, begannen britische und französische Kriegsschiffe mit der Evakuierung der Überlebenden. Die christlichen Bezirke der Stadt brannten ab. Zweifellos kann man auch hier von Märtyrern sprechen, weil sie wegen ihres Christseins ermordet wurden, obwohl diese Opfer sicher nicht so bewusst in den Tod gegangen sind wie unser Herr Jesus Christus selbst und später Polykarp. Jesus rief der Gemeinde Smyrna in seinem Merkspruch zu: Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jede Gemeinde braucht den Hauch des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Für Smyrna richtete sich der Durchblick, den der Geist gibt, auf das Ende. Seid alle Tage gewiss, dass ihr leben werdet. Bleibt unter der Drangsal, Armut und Lästerung voller Zuversicht. Rühmt euch sogar der Drangsale, wie es auch bei Paulus steht, weil sie euch die Gemeinschaft mit Jesus Christus zeigen. So, was bedeutet das nun für uns? Zunächst, dass die Verheißung, die Jesus uns gibt, sich auf die Zeit nach unserem irdischen Leben bezieht. Bis sie eintritt, können wir durchaus in Situationen kommen, in die wir gar nicht hinein wollen und die uns nicht gefallen wären. Und das, um Gottes Willen zu erfüllen. Er selbst stellt uns in diese Situation hinein. Dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen und unserem Herrn Jesus Christus folgen, ist eben nicht nur eine Metapher. Das ist wörtlich gemeint. Freilich, der Herr belädt uns nicht stärker, wie er uns ja auch verheißen hat, als wir es tragen können. Sein Joch ist leicht. Aber das, was wir tragen können, werden wir auch tragen müssen. Zweitens, dass es nicht unbedingt des wilden Aktionismus bedarf, um bei Jesus gut dazustehen. Treue und Aushalten wird als ausreichende Tugend benannt hier für Smyrna, den Bedrängungen zu widerstehen, also Gottes Gebote zu befolgen und festzuhalten an dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht, das ist ein lobenswertes Verhalten. Das hat Jesus selbst getan, zum Beispiel als er im Garten Gethsemane den Vater bat, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Am Ende dieses Bittgebetes sagte er dann: Es geschehe so, wie der Vater will. Dann musste er alles Folgende erleiden: Es war die Stunde der Herrscher, doch dieses Erleiden war seine Tat, die uns alle gerettet hat. Und drittens, dass unsere Schätze nicht hier auf der Erde sind, sondern im Himmel, dass wir reich sind, wenn wir den Mahnungen folgen, dann werden wir vor dem zweiten Tod bewahrt werden. Und viertens räumt dieses Sendschreiben mit der Vorstellung auf, dass Bedrängnisse aller Art, denen wir ausgesetzt sind bis hin zum Tod, Strafen Gottes sind. Das ist für mich eine neue Sicht auf die Frage, wie kann Gott das zulassen? Die Pandemie, der Krieg und vieles andere sind Stationen, die uns der Schreiber des Briefes zumindest allgemein prophezeit und die treu und standhaft auszuhalten er uns auffordert. Und dann wird eintreten, was im Sendschreiben steht: Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Er wird zurückkommen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, wie die fünf klugen Jungfrauen. Amen. Ich habe noch